Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Um das geplante Betreuungsgeld gibt es neuen Ärger. Die Koalition überlegt nach Zeitungsberichten, Hartz-IV-Empfängern das Geld zwar auszuzahlen, dafür aber ihre Bezüge um dieselbe Summe wieder zu verringern. Die Opposition findet das sozial ungerecht, gerade bei den Ärmsten solle gespart werden. Die Regierung will die Berichte bisher weder bestätigen noch dementieren. Das Betreuungsgeld soll Eltern gezahlt werden, die ihre Kleinkinder nicht in eine Krippe schicken.
Ärmere Familien, Hartz-IV-Empfänger, sie werden möglicherweise nichts vom Betreuungsgeld haben. Nach Zeitungsberichten soll es verrechnet werden mit ihrem Hartz-IV-Satz. Noch ist nichts entschieden, aber die CSU kann sich die Regelung durchaus vorstellen.
Man kann das vertreten, dass man es anrechnet, denn sehen Sie, Hartz-IV-Empfänger bekommen ja auch den Krippenplatz kostenlos. Ja? Die zahlen auch keine Elternbeiträge für die Betreuungsform Krippe. Und da kann man durchaus auch vertreten, dass eine familienpolitische Geldleistung, ähnlich wie auch das Elterngeld, eben dann nicht an sie ausgezahlt wird.
Sozialverbände halten das nicht nur für ungerecht. Die Auslegung sei auch rechtlich umstritten.
Hier jedoch handelt es sich um eine Zuwendung von 100 bzw. 150 Euro, die mit dem Lebensunterhalt nichts zu tun hat, die zweckbestimmt gezahlt wird, dafür, dass man sein Kind zu Hause behält.
Die Opposition ist über den Vorstoß empört.
Die Ärmsten der Armen, die es brauchen könnten, bekommen das Geld verrechnet und haben nachher keinen Cent mehr, während die Reichen, die es nicht brauchen, einfach die 150 Euro noch zusätzlich nehmen, um die Nanny zu bezahlen.
Hartz-IV-Empfänger würden das Betreuungsgeld zwar grundsätzlich bekommen, es würde aber als Einkommen gezählt. Dementsprechend geringer würden dann die Hartz-IV-Bezüge ausfallen. Der Vorschlag könnte ein Angebot an die Kritiker sein. Sie hatten befürchtet, dass für arme Familien falsche Anreize gesetzt würden und die Kinder eben nicht in der Kita betreut würden. Von der Familienministerin kommt keine Klärung. Sie will erst bis zur Sommerpause einen Gesetzentwurf vorlegen.
Alle Details zum Betreuungsgeld werden geklärt werden, wenn denn der Gesetzentwurf vorliegt.
Bis dahin wird die Debatte wohl weitergehen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, beispielsweise die breite Diskussion bei unseren Internetnutzern und Informationen zu rechtlichen Fragen. Auch der neue Hartz-IV-Regelsatz für Alleinstehende, derzeit 374 Euro, ist nach Einschätzung des Berliner Sozialgerichts verfassungswidrig. Die Richter haben die Regelung deshalb dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt. Das Sozialgericht befand in einem heute veröffentlichten Beschluss, ein menschenwürdiges Existenzminimum sei nicht gewährleistet. Nach einem Urteil des Verfassungsgerichts von 2010 hatte die Regierung den Satz leicht erhöht. Die Union hat sich auf ein Modell zur Festlegung von Mindestlöhnen verständigt. Nach den Plänen der Fraktion soll eine Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften überall dort Lohnuntergrenzen aushandeln, wo es keine Tarifverträge gibt. Arbeitsministerin von der Leyen will nun mit dem Koalitionspartner FDP über das Thema sprechen. Parteichef Rösler verwies auf den Koalitionsvertrag. Ein gesetzlicher Mindestlohn sei dort nicht vorgesehen.
Auch innerhalb der Union war der Mindestlohn lange zwischen Arbeitnehmer- und Wirtschaftsflügel umstritten. Heute konnte die Arbeitsministerin eine Lösung präsentieren. Einen Mindestlohn, den nicht die Politik festlegt, sondern die Tarifpartner aushandeln.
Wir sind überzeugt, dass es faire Löhne geben muss, die keine Arbeitsplätze zerstören. Das können Arbeitgeber und Gewerkschaften am besten aushandeln. Aber die fairen Löhne, die Lohnuntergrenze, die das sichert, die muss auch in den weißen Flecken da sein, da wo kein Tarifvertrag schützt.
In der geplanten Kommission sollen Vertreter von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sitzen. Sie legt Mindestlöhne fest für Branchen und Regionen, wo es keine Tarifverträge gibt, oder für Branchen mit abgelaufenen Tarifverträgen, wenn dort nicht innerhalb von 18 Monaten neue Verträge abgeschlossen werden. Der Koalitionspartner FDP lehnte den Unionsvorschlag umgehend und rundheraus ab.
Wir sagen, dass eine Zentralkommission, die eine einheitliche Lohnuntergrenze für alle Branchen, für alle Regionen von Aachen bis Cottbus und von Flensburg bis Konstanz festlegen würde, nur zu einem führen würde, nämlich nicht zu höheren Löhnen, sondern nur zu höherer Arbeitslosigkeit.
Die SPD beharrt auf einem gesetzlichen Mindestlohn, der für alle und überall verbindlich sein müsse.
Für die Bereiche, in denen Tarifverträge gelten, soll diese Regelung nicht gelten. Das ist aber dringend notwendig, weil wir zum Teil mit Stundenlöhnen von 3 bis 4 Euro zu tun haben.
Arbeitsministerin von der Leyen wiederum ist überzeugt, dass ihr Mindestlohnvorschlag der CDU bei den laufenden Landtagswahlkämpfen helfen werde.
Die Konjunktur in Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung in robuster Verfassung. Wirtschaftsminister Rösler legte heute die neue Frühjahrsprognose vor. Danach wird in diesem Jahr zwar nur mit einem Plus von 0,7% gerechnet, im nächsten werde die Wirtschaft aber mit 1,6% wieder deutlicher wachsen. Rösler erklärte, man sei mit der Prognose auf der vorsichtigen Seite geblieben. Die andauernde Euro-Krise und steigende Preise könnten den Aufschwung gefährden. Die EU-Kommission hat Klage gegen Ungarn beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Hintergrund ist der Streit über die Staatsreform der Regierung Orbán. Die Kommission sieht dadurch die Unabhängigkeit der Justiz und des Datenschutzbeauftragten in Gefahr. Ungeachtet der Klage zeigte sich die EU aber bereit, mit Ungarn wieder über dringend benötigte Finanzhilfen zu verhandeln. Die Gespräche lagen bislang auf Eis.
In der wöchentlichen Sitzung der EU-Kommission ging es um Grundlegendes. Über den Haushalt für das kommende Jahr wurde diskutiert. Konkrete Entscheidungen aber fielen im Dauerstreit mit Ungarn. Die Kommission will das Land verklagen, weil es die EU-Verträge verletze.
Es handelt sich ja nicht um Kinkerlitzchen. Das ist ja fundamentales europäisches Recht. Und es sind die Werte, auf die unsere Union aufbaut.
Konkret bemängelt die EU-Kommission zwei Bereiche. In Ungarn sei die Unabhängigkeit der Justiz bedroht, ebenso wie die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten. In einem anderen Streitpunkt jedoch, der Unabhängigkeit der Notenbank, sieht die Kommission von einer Klage ab. In diesem Punkt hat Ungarns Premier Viktor Orbán bei seinem gestrigen Besuch in Brüssel die Kommission offenbar überzeugt. Allerdings muss das Land jetzt auch beweisen, dass das Notenbankgesetz auch wirklich geändert wird. Den beiden verbliebenen Klagen sieht Ungarn offenbar gelassen entgegen. Ich denke, wir können sagen, dass wir ein sehr positives Ergebnis haben. Die Arbeit geht weiter, die Beratungen gehen weiter. Aber ich denke, das war ein wirklicher Durchbruch. Besonders eine Entscheidung sorgt in Ungarn für gute Stimmung. Der Weg ist frei für neue Gespräche über Hilfskredite. Die Verhandlungen darüber lagen zuletzt auf Eis.
Ja, die EU zieht Ungarn die Daumenschrauben fester an und verklagt das Land. Aber bis zu einem Urteil kann es lange dauern. Kurzfristig dürfte sich Viktor Orbán als Sieger fühlen. Denn im für ihn wichtigsten Punkt hat er etwas erreicht. Die Chancen, dass er für sein Land die dringend benötigten Hilfskredite bekommt, sind gestiegen.
Der Kampf um die Präsidentschaft in den USA nimmt an Fahrt auf. Nach Siegen in 5 weiteren Bundesstaaten beansprucht Mitt Romney schon vor dem Nominierungsparteitag die Spitzenkandidatur der Republikaner für sich. Ein weiterer seiner Konkurrenten, der frühere Parlamentspräsident Gingrich, überlässt ihm jetzt das Feld. Auch US-Präsident Obama beginnt sich warm zu laufen für den Wahlkampf um das Weiße Haus.
Das ist Obama, der Wahlkämpfer. Hemdsärmlich, lässig und auf die Stimmen der Jungen aus. Die trugen ihn vor 4 Jahren ins Amt. Der Trip in die umkämpften Staaten und hier nach Colorado markiert den Beginn der heißen Schlacht ums Weiße Haus. Er ist der gesetzte Kandidat seiner Partei, seine Botschaft, Gerechtigkeit für alle. Ich will, dass dies für immer ein Land wird, in dem jeder seine faire Chance hat und alle nach den gleichen Regeln spielen. Das ist das Amerika, das ich liebe. Mit seinem furiosen Sieg in 5 Vorwahlen letzte Nacht erklärt sich Mitt Romney zum republikanischen Herausforderer Obamas. Seine Mitbewerber hat er endgültig aus dem Feld geschlagen, auch Newt Gingrich. Wortgewaltiges Politurgestein will kommende Woche das Handtuch werfen. Romney, der millionenschwere Unternehmer im parteiinternen Machtkampf nach rechts gerückt, steuert jetzt auch die politische Mitte an. In den letzten Jahren hat Obama sein Bestes gegeben, aber nicht für Amerika. Ein besseres Amerika beginnt heute Nacht. Obama, der Coole, in der Late-Night-Show letzte Nacht. Er weiß um seine Wirkung auf allen Bühnen. In Umfragen liegt Obama vorne und in den Sympathiewerten überragt er seinen Herausforderer deutlich. Aber Romney punktet mit Wirtschaftskompetenz. Dem Unternehmer trauen nach neuesten Umfragen mehr Amerikaner zu, das Land wieder auf Kurs zu bringen.
Eine Woche nach Indien hat heute auch das Nachbarland Pakistan eine atomwaffenfähige Rakete getestet. Nach Angaben der Streitkräfte handelte es sich um eine Mittelstreckenrakete. Der Flugkörper wurde an einem geheimen Ort gestartet in Richtung offene See. Militärs erklärten, die Reichweite liege bei etwa 3000 Kilometern. Der Medienmogul Rupert Murdoch hat vor einer Untersuchungskommission in London erneut zur Abhöraffäre ausgesagt. Im Mittelpunkt des Skandals steht die inzwischen eingestellte Zeitung News of the World. Reporter des Blattes hatten offenbar systematisch Telefone von Prominenten und Verbrechensopfern angezapft. Befragt wurde Murdoch auch zu seinen Kontakten zur britischen Regierung.
Es sind ungemütliche Tage für die britische Regierung, denn in den Fokus des Ausschusses gerät jetzt vor allem die britische Politik und ihre gefährliche Nähe zum Murdoch-Konzern. Rupert Murdoch selbst konnte so heute gelassen bleiben. Er habe nie einen Premierminister um irgendwas gebeten. Musste er auch nicht, denn die kamen von selbst. Thatchers Ohr war ihm sicher. Tony Blair ist Patenonkel seines Kindes. Und Murdoch Jr. traf sich gleich 12 Mal mit Cameron, als Murdoch die Mehrheit des Privatsenders Sky B übernehmen wollte. Camerons Regierung soll hier aktiv Schützenhilfe geleistet haben. Höhepunkt des gestrigen Tages, eine E-Mail von einem Murdoch-Mitarbeiter aus dieser Zeit, die der Staatsanwalt fast genüsslich vorlas. Konnte Infos über die Position der Regierung für morgen bekommen? Auch wenn das absolut illegal ist. Wie erklären Sie so etwas? Da sind ja diverse Ausrufezeichen dahinter. Ich dachte, das muss ein Witz gewesen sein. Das aber fand niemand sonst witzig und Cameron musste heute im Parlament dazu Stellung beziehen. Wie so oft tat er das per Gegenangriff. Fakt ist doch, dass dieses Problem der zu großen Nähe zwischen Politik und Medien schon jahrelang eins ist. Und diese Regierung wird damit aufräumen.
Für heute hat die Regierung den Sturm so erst einmal überstanden, doch der Untersuchungsausschuss geht weiter. Und sollten sich die Indizien weiter verdichten, dass auch David Cameron ganz direkt den B-Sky-B-Deal der Murdochs unterstützt hat, dann dürfte er in der nächsten Runde nicht mehr so leicht davonkommen wie heute.
Die Polizei ist in Nordrhein-Westfalen mit einer groß angelegten Razzia gegen die rechte Szene vorgegangen. 3 junge Männer wurden verhaftet. Wie hier in Radevormwald durchsuchten Ermittler Wohnungen und stellten Computer, Waffen und anderes Material sicher. Der Einsatz richtete sich gegen den sogenannten Freundeskreis Rade. Durchsucht wurde auch ein Büro der rechtspopulistischen Splitterpartei Pro NRW.
Mit einer Gedenktafel erinnert die Stadt Heilbronn an die vor 5 Jahren ermordete Polizistin Michelle Kiesewetter. Sie war im Alter von 22 Jahren von Mitgliedern der rechtsextremen Terrorzelle NSU erschossen worden. Die Tafel steht an dem Tatort auf der Theresienwiese. Bei der Trauerfeier bedauerte der baden-württembergische Innenminister Gall, dass die Morde lange nicht als Taten von Neonazis erkannt worden seien.
In einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Gießen sind die Leichen 3er Babys in verschlossenen Kühlboxen gefunden worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, wurden 2 der toten Säuglinge bereits gestern Abend bei der Wohnungsauflösung einer 40-Jährigen entdeckt. Das 3. tote Kind wurde heute Vormittag gefunden. Die Frau wurde bereits vernommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Mal sind es Anstreicher auf der Brooklyn Bridge, dann wieder Häuserzeilen Ende des 19. Jahrhunderts. Das New Yorker Stadtarchiv verfügt über mehr als 2,2 Millionen Fotos. Sie dokumentieren 150 Jahre Stadtplanung, Alltag oder auch Kriminalfälle. Jetzt haben die Archivare die Schatzkammern geöffnet und 870.000 Fotos und Zeitzeugnisse kostenlos ins weltweite Netz gestellt.
New York City heute, die 8,5 Millionen Stadt, die noch immer steht für die riskante Ästhetik der Moderne und für die Achterbahn des Turbokapitalismus mit all seinen Krisen. So kennt man sie aus alten Filmen, damals schon eine Stadt der sprudelnden Lebendigkeit, neu und weltweit online zu sehen, aber sind jetzt zum Teil höchst beeindruckende Fotos aus den letzten 150 Jahren Stadtgeschichte. Rund 870.000 hat die Stadt ins Internet gestellt. Gemacht wurden die Fotos über die Jahre von Angestellten New Yorks. In den Drahtseilen der Brooklyn Bridge ein fast avantgardistisches Foto. Das Revolutionärste an dieser Maßnahme ist, dass nun jedermann weltweit die Möglichkeit hat, auf dieses besondere Material zuzugreifen und eben nicht nur Spezialisten. Brände haben die Stadt in ihrer Geschichte immer bedroht und Kriminalität. Ein Polizeifoto von einer Männerleiche in der Tonne oder der legendäre Mafia-Boss Lucky Luciano nach seiner Verhaftung. Eine mobile Klinik für Tiere und immer wieder seltene, auch ästhetisch interessante Bilder aus dem Leben der Stadt mit all ihren Gegensätzen. Auch dieses Bild kann man sich über die Internetseite der Stadt New York näher ansehen. Es stammt vom 22. Dezember des Jahres 1936.
Die Lottozahlen 3, 23, 26, 40, 42, 46, Zusatzzahl 36, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 3, 5, 6, 6, 8, 5, 8. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 1, 9, 0, 9, 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 26. April.
Das Tief über England bringt der Nordwesthälfte Deutschlands Wolken mit etwas Regen und der Südosthälfte warme Luft. Dort sorgt hoher Luftdruck zudem für überwiegend freundliches Wetter. In der Nordwesthälfte gibt's heute Nacht dichte Wolken und zeitweise Regen, der im Westen mitunter kräftig sein kann. Richtung Südosten oft nur locker bewölkt oder klar und trocken. Auch am Tag in der Nordwesthälfte viele Wolken, ab und zu Sonne und gebietsweise Regen. An der Nordsee am Nachmittag einzelne Gewitter, sonst meist trocken. Von der Lausitz bis zu den Alpen scheint vielerorts die Sonne. Schwacher bis mäßiger im Nordwesten auch frischer Wind mit stürmischen Böen, auf den Bergen zum Teil Sturmböen. Heute Nacht Werte von 6 bis 10, im Südosten 2 bis 5 Grad. Morgen Temperaturen von 11 Grad in der Eifel bis 24 an der Isar. Freitag und Samstag in der Südosthälfte vielerorts sonnig und warm, Richtung Nordwesten eine Mischung aus Sonne, Wolken und etwas Regen. Am Sonntag wird es verbreitet freundlich, nachmittags muss mit einzelnen kräftigen Wärmegewittern gerechnet werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Sie informiert über den nicht enden wollenden Streit um das Betreuungsgeld und über ein Plädoyer dafür, dass gewalttätige Jugendliche schneller und härter bestraft werden müssten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.